So, jetzt müsste man mich hören, genau. Vor ungefähr 6 Jahren habe ich eine Reise in die USA gemacht. Ich nicht alleine, sondern ich mit meiner Familie. Damals hatten wir einen etwas über ein Jahr alten Sohn. Wir hatten Elternzeit und dann haben wir 7 Wochen genutzt, um eine USA-Reise zu machen. Wir haben Freunde und gute Bekannte, die wir unbedingt besuchen wollten. Und die haben sich auch große Mühe gegeben, uns USA wirklich von der besten Seite zu zeigen. Wir waren schwer beeindruckt davon, wie viel sie unternommen haben, um für uns gute Dinge zu organisieren, um die USA eben gut kennenzulernen. Und unter anderem hatte die Familie, bei der wir die meiste Zeit untergekommen waren, einen Bekannten ihrerseits, der war ein Pilot von einem Privatflugzeug und hatte in seiner Freizeit einen kleinen Flieger von einem Bekannten seinerseits. Und den konnte er dann manchmal einfach fliegen. Ich glaube, da gibt es ein Bild. Genau. Ja, genau. Ihr seht es schon. Die Familie hat mir vorgeschlagen, hey, hast du nicht Lust, mal ein paar Runden in der Luft zu drehen? Der Pilot hatte sich bereit erklärt. Ich kenne mich mit Flugzeugen eigentlich nicht aus, aber ich weiß, dass es dann eben ein Propellerflugzeug war. Das wusste ich vorher. Ich hatte das nicht gesehen, welches schon zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs geflogen ist. Es war also, man sieht es, ein kleiner Zweisitzer. Und es war alt. Das alles habe ich aber erst erfahren, als ich dann schon vor lauter Faszination zugesagt hatte. Und wir fuhren dann zu dem kleinen Flughafen. Das Wetter war hervorragend und ich wusste nicht so recht, was auf mich zukommen würde. Und als ich dann das Flugzeug so sah, war ich auf diesen kleinen Ausflug im wahrsten Sinne des Wortes sehr gespannt. Max, der Pilot, sagte mir, ich soll mich vorne hinsetzen, weil der Hauptpilot im Hintersitz alles im Griff haben sollte. Und ich setzte mich vorne rein und wartete. Und Max ging einmal um den Flieger, schaute sich nochmal alles an, überprüfte alle Ruder, schüttelte an unterschiedlichen dünnen Stangen, die irgendwie einen Zentimeter dick waren, guckte bei den Schrauben, ob die noch alle fest waren. Und mir wurde ein bisschen unwohl bei der Feststellung, dass dieses Flugzeug plötzlich gar nicht so stabil ist, wie es noch aus der Entfernung aussah. Diesem wackeligen Ding dachte ich, soll ich vertrauen, dass es uns in der Luft halten würde? Nun ja, nach der Überprüfung setzte Max sich hinten rein und startete den Motor. Wir setzten uns in Bewegung und innerhalb von wenigen Minuten waren wir dann in der Luft. Zuerst zeigte er mir die Gegend und sagte, guck mal hier, da leben meine Eltern und dort ist das und hier ist ein See. Und dann schlug er vor, dass ich das Ruder so für einige Minuten auch mal in die Hand nehmen kann. War auch nichts Kompliziertes, man musste mehr oder weniger nur geradeaus fliegen und nur ein bisschen lenken. Und ich hatte ja im Hintersitz einen erfahrenen Piloten, der jederzeit eingreifen konnte. Und als ich ihm das Ruder dann nach einigen Minuten wieder abgegeben hatte, schlug er davor, wenn du willst, können wir jetzt noch ein bisschen Kunst fliegen. Hast du Lust? Ich würde erstmal ein Looping machen und wenn dann alles in Ordnung ist, machen wir noch eine Schraube. Bis jetzt war das alles recht leicht mit dem Fliegen. Ich musste tatsächlich in dem Moment an meine Familie denken. Mein älterer Sohn, gerade etwas über ein Jahr. Ich habe mich gefragt, ist das irgendwie leichtsinnig, sich so einen Spaß zu erlauben? Ist das überhaupt gefährlich? So richtig kann ich es nicht einschätzen. Also es macht jetzt nicht jeder Passagierflieger, aber wie gefährlich ist das? Das konnte ich nicht richtig einschätzen. Kann ich denn diesem Piloten, den ich kaum kannte, seit 3 oder 4 Stunden, kann ich ihm vertrauen? Weiß der, was der tut? Bringt er mich irgendwie heile auf den Boden zurück? Und andererseits dachte ich mir, so etwas macht man doch nicht jeden Tag. Vor allem nicht kostenlos. Und nicht in so einer alten Maschine. Ich bin alles andere als ein risikofreudiger Mensch, bin ich wirklich nicht. Aber ich wollte das unbedingt einmal ausprobiert haben. Also sagte ich zu, ich entschied mich, diesem jungen Mann unter 30 zu vertrauen. Wenn man so will, gab ich ihm eigentlich mein Leben mit meiner Entscheidung, das zu machen, wirklich einfach in seine Hände. Ich gab ihm die gesamte Kontrolle ab. Ich kannte Max kaum, aber ich wusste, jetzt werde ich ihm vertrauen müssen. Was sollte ich dann auch tun? Wenn ich dann auf einmal in der Paniksituation das Ruder selbst ergreife, ich weiß nicht, ob das cleverer ist. Nein, ich musste mich ganz bewusst entscheiden, Max zu vertrauen. Er machte also einen kleinen Test, indem er das Flugzeug einmal kurz absacken ließ, um mir deutlich zu machen, so ungefähr wird das sich anfühlen. Und ich fragte mich, das war alles? Also wenn das wenn das dann am Ende das gewesen war, dann überstehe ich das. Und dann ging es los. Max ließ das Flugzeug etwas absacken und dann zog er es langsam hoch und irgendwann mal höher und höher. Ich sah nur noch den Himmel und auf der anderen Seite sah ich dann nur noch Bäume und Häuser und später dann wieder Himmel. Und ich wusste, wir sind gleich durch mit dem Looping. Und als ich dachte, das Looping wäre jetzt vorbei, machte das Flugzeug dann noch einen kurzen Sprung. Und bis dahin war alles in Ordnung. Aber nach diesem kleinen Sprung brauchte ich keine Schraube mehr. Ich merkte schnell, dass mein Magen plötzlich anfing, Loopings zu drehen. Ich lasse euch die ganzen Details. Ich habe es noch gut auf die Erde zurückgeschafft. Aber alles andere, wie gesagt, bleibt dann Geschichte. Und trotzdem bereue ich es nicht. Max habe ich vertraut und am Ende stand wirklich ein unvergessliches Erlebnis. Max wusste, was er tat. Offensichtlich. Und er kannte das Flugzeug wirklich sehr gut. Und trotzdem hat es mich in diesem Moment alles abverlangt, um ihm zu vertrauen. Manchmal haben wir überhaupt keine Wahl, als zu vertrauen. Aber wenn wir die Wahl haben und wenn es dann riskant wird, dann scheint mir das doch noch eine größere Herausforderung sein, dass wir vertrauen. Mir scheint dieses Thema Vertrauen in den letzten Wochen und Tagen sehr aktuell zu sein. Und deswegen habe ich heute auch diese Predigt gewählt. Wem vertraue ich denn? Kann ich den Menschen vertrauen, meinetwegen denen da oben in der Politik? Wer kann denn für meine und unsere Sicherheit wirklich sorgen? Welcher Staat kann das? Welchen Politiker kann ich wirklich trauen? Der vieles verspricht, aber letztlich nicht an der Macht ist? Oder kann ich dem vertrauen, der mir gestern etwas versprochen hat, was er heute nicht mehr einhalten kann, weil die Welt schon wieder ganz anders ist? Und wenn hier auf der Erde nichts und niemand wirklich vertrauenswürdig erscheint, kann ich in all diesen unsicheren Zeiten Gott wirklich noch vertrauen? Hat er wirklich alles noch im Griff, wo doch alles so chaotisch scheint? Dazu passend wollen wir uns heute einen Bibelvers, einen ganz kurzen Bibelvers anschauen. Der gehört zu den letzten Worten von Jesus am Kreuz aus Lukas. Und kurz bevor Jesus am Kreuz stirbt, sagte er in Lukas 23, 46, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Jesus vertraut hier im Angesicht des Todes sein Leben noch einmal ganz bewusst und freiwillig seinem Vater an. Diese Worte lesen wir übrigens nur in Lukas. Und das passt zu Lukas. Lukas hat mit seinem Evangelium das Ziel, möglichst einen zuverlässigen Bericht über das, was passiert ist, abzugeben. Aber es gibt auch schon in Matthäus und Johannes Hinweise auf diesen Satz, auf diese Aussage. Da lesen wir, er neigte sein Haupt und verschied, so drückt es Luther aus. Und was Luther mit verschied übersetzt, meint eigentlich, das heißt im Urtext, er schickte seinen Geist weg, er übergab seinen Geist. Also da gibt es schon Hinweise, dass Jesus dieser Satz nicht einfach nur in den Mund gelegt wurde, später, weil es schlecht bezeugt ist, sondern dieses Zitat aus dem Alten Testament ist wirklich gesagt worden von Jesus. In seiner schwersten Stunde spricht Jesus hier mit vollem Bewusstsein einen wichtigen und entscheidenden Satz. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und das war für die Juden ein bekannter Vers. Sie kannten ihn aus Psalm 31 und wir haben ihn eben zum Teil schon gehört. Er wurde als Gebet von den Juden häufig am Abend gesprochen. In Vers 6 lesen wir dann eben diesen Satz, in deine Hände befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöst, Herr mein Gott. Und als Jesus diesen Satz am Kreuz aus Lukas 23 sagt, müssen die dagewesenen Juden unweigerlich an diesen Psalm denken. Und wir schauen uns deshalb heute drei Aspekte in diesen letzten Worten Jesu an, die jedem Juden aufgefallen sein müssen, als sie diesen Satz von Jesus gehört haben. Und gerade hier wird deutlich, wie Jesus in den Momenten direkt vor dem Tod, in den schrecklichsten Momenten der Unsicherheit, des Chaoses und des persönlichen Schmerzes, seinem Vater im Himmel das Vertrauen ausspricht. Während die Juden also Jesus sagen hören, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände, wird ihnen mit Sicherheit aufgefallen sein, dass Jesus hier den ersten Satz aus Psalm 31,6 um das kleine, aber wichtige Wort Vater ergänzt. Und der zweite Satz aus Psalm 31, Vers 6 fehlt hier ganz. Und der heißt in Psalm 31, 6, du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Und dieser Unterschied ist kein Zufall. Während David in Psalm 31 und mit ihm zusammen alle Juden Gott beim Namen Jahwe nennen und ihn als Gott ansprechen, sagt Jesus hier mit diesem einen Wort Vater, was ihm im Angesicht des Todes die Kraft gibt, Gott sein Leben abzugeben. Als Mensch kennt Jesus diesen Gott, kann Jesus diesen Gott Vater nennen, weil er ihm bedingungslos vertraut. Jesus ist eins mit dem Vater. Ihm seinen Geist anzubefehlen, ist das Ergebnis des völligen Vertrauens zu seinem Vater im Himmel. Und deswegen braucht Jesus diesen zweiten Teil von Psalm 31, Vers 6 nicht. Das Vater von Jesus enthält bereits dieses Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. All die Treue Gottes, all das Vertrauen Jesu findet sich in dieser intimen Beziehung, in der absoluten Einheit zwischen Jesus und Gott wieder, welcher in dem Begriff Vater Ausdruck findet. Wenn ich über den Begriff Vater nachdenke, dann fallen mir vor allem viele Geschichten von Menschen ein, die sich spätestens im Teenageralter mit der Definition von Vater irgendwie auseinandersetzen müssen. Ich bin mir sicher, auch meine Kinder werden mir irgendwann vergeben müssen, weil ich ein menschlicher Vater bin und nicht immer und viel zu selten auf sie so eingehen kann, wie sie es brauchen. Sie werden irgendwann genauso fragen, wie auch viele andere Menschen fragen. Vielleicht ist ja mein Vater gar nicht so vertrauenswürdig. Er hat mich vielleicht öfter, vielleicht seltener, aber schon manchmal sehr schwer enttäuscht. Oder vielleicht sagst du auch, mein Vater war doch nie da. Ich weiß gar nicht, was die anderen so toll daran finden, überhaupt einen Vater zu haben. Bei all den unserer Menschlichkeit ist es doch irgendwie nachvollziehbar, warum so viele Menschen die beiden Begriffe Vater und Vertrauen nicht unbedingt zusammendenken können oder wollen. Und warum sollte man dann Gott als Vater für vertrauenswürdiger halten als seinen eigenen Vater? Vielleicht ist der Begriff Vater auch für dich mit einer Vorstellung von einer sehr autoritären Beziehung verknüpft. Vielleicht verbindest du mit einem Vater jemanden, der nur daran interessiert ist, dich zu optimieren, dich irgendwie besser machen, das Beste aus dich herauszuholen. Irgendwie ist es nie genug und du kannst und du musst immer besser werden. Vielleicht ist dein Vaterbild eine einzige Enttäuschung, weil dir sofort Begriffe wie abwesend, selbstzentriert oder jähzornig einfallen. Wie auch immer deine Vaterbeziehung war oder ist, sie wird vermutlich einen großen Einfluss darauf haben, wie du Gott als Vater siehst. Und deshalb bin ich immer wieder so fasziniert, wenn ich Menschen beobachten kann, die auch noch als Erwachsene eine vertrauensvolle und tiefe Beziehung zu ihren Vätern haben. Sie zeigen uns ein wenig davon, wie tief die Einheit zwischen Jesus und seinem Vater im Himmel war. Sie zeigen uns, wie sehr Jesus diesem Gott, seinem Vater, vertraut hat. Jesus geht den Weg der absoluten Hingabe, weil er weiß, dass er seinem Vater bei dem Plan, die Welt von ihrer Schuld zu befreien, völlig vertrauen kann. Jesus kannte seinen Vater nämlich. Und er wusste, dass sein Vater gut ist und dass sein Vater allmächtig ist. Und obwohl es in der Natur von uns Menschen liegt, sich in Beziehungen an irgendeinem Punkt schuldig zu machen, können wir an dieser Beziehung zwischen Jesus und seinem Vater Heilung auch für unsere angeknacksten Beziehungen erfahren. Denn hier erfahren wir, was es heißt, vertrauenswürdig zu sein. Was zwischen Jesus und Gott in Perfektion vorhanden ist, das bietet Jesus auch uns an. Wir können ihm absolut vertrauen, denn er ist vollkommen gut. Und wir können ihm absolut vertrauen, denn er ist allmächtig. Und deshalb kann ein Stephanus nicht lange nach Jesus in Apostelgeschichte 7, Vers 59 ganz ähnlich vertrauensvoll beten, während er gesteinigt wird. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und während ich das selbst so sage, merke ich, wie sich die Lebensrealität so in den Vordergrund drängt und mich fragt, es mag ja sein, dass Jesus irgendwie vertrauenswürdig ist und vielleicht auch absolut vertrauenswürdig und dass du ihm dein Leben beruhigt in seine Hände legen kannst. Es mag auch sein, dass du das nicht nur kurz vor dem Tod sagen kannst. Aber wie sieht denn die Wirklichkeit so aus? Was ist denn mit all den unbeantworteten Fragen in meinem Leben über meine Zukunft? Was ist mit dem jahrelangen Kampf um Gesundheit und es will irgendwie nicht besser werden? Was ist denn mit den belastenden Beziehungen, die nun einmal da sind und nicht einfacher werden, obwohl ich ja Gott vertrauen möchte? Vielleicht fragst du dich, ich bete schon so lange, ich suche schon so lange nach Antworten, ich frage Gott schon so lange. Hört er mich nicht? Ist er wirklich so gut? Kann er wirklich etwas an meiner Situation verändern? Und das sind keine theoretischen Fragen, die weit weg sind von uns. Das sind Fragen mitten aus dem Leben von uns Christen. Und einige davon sind tatsächlich auch aktuelle Fragen in meinem Leben. Und ich habe keine perfekte theologische Antwort darauf. Aber was mich weitergehen lässt, was mich festhalten lässt, in der größten Not verklagt Jesus seinen Vater nicht, sondern entscheidet sich, ihm trotzdem zu vertrauen. In der größten Gottverlassenheit übergibt Jesus sein Leben seinem Vater. Und das gibt mir Hoffnung, dass ich auf den Richtigen setze, wenn ich Jesus vertraue. Und deshalb bleibe ich an Jesus dran. Der erste Aspekt in diesen letzten Worten Jesu ist also, Jesus gibt sein Leben nicht nur irgendeinem fernen Gott, von dem er weiß, dass er treu sein muss. Jesus vertraut sein Leben seinem Vater an, mit dem er in einer so tiefen und intimen und vertrauensvollen Beziehung ist, dass er ihm sein Leben übergeben kann. Und das kann auch für uns herausfordernd und ermutigend zugleich sein. Diesem Gott können wir unser Leben anvertrauen. Bei ihm ist es gut aufgehoben. Ein zweiter Aspekt, der hier erwähnenswert ist, steckt in diesem kleinen Wörtchen gebe, beziehungsweise befehle, je nach Übersetzung. Jesus lässt sein Leben nicht einfach los. Er stirbt nicht einfach, so als wäre er ein Unbeteiligter, wenn es darum geht, sein Leben zu verlieren. Jesus gibt sein Leben ganz aktiv in Gottes Hände. Seine Hingabe des eigenen Lebens geschieht ganz bewusst und gewollt. Warum ist das so wichtig? Macht es einen Unterschied, ob Jesus einfach nur stirbt oder ob er sein Leben ganz bewusst und gewollt gibt? Es macht vor allem deshalb einen Unterschied, weil Jesus sein Leben nicht nur einfach abgibt hinein ins Nichts. Jesus gibt sein Leben hin. Also er gibt es für etwas, er gibt es für jemanden, das heißt für die ganze Menschheit, für dich und für mich. Und das bedeutet, dass sein Tod kein Selbstzweck ist, sondern für etwas Größeres gedacht war. Und obwohl sich Jesus im Garten Gethsemane nichts mehr wünscht, als dass der Kelch an ihm vorübergeht, weiß er doch, dass Gott sich die Erlösung von uns Menschen herbeisehnt. Und spätestens bei diesem Satz wird deutlich, dass Jesus diesen Weg angenommen hat und bewusst geht, um unsere Erlösung zu ermöglichen. In Matthäus 20, Vers 28 sagt Jesus, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Weil Jesus sein Leben bewusst abgibt, kann er stellvertretend für jeden einzelnen Menschen die Schuld bezahlen, die wir sonst auf uns hätten nehmen müssen. Und nur deshalb können wir Frieden mit Gott haben. Indem er sein Leben in die Hände des Vaters legt, wird er Mittler zwischen Gott und Mensch. Und dieser Mittler kann er nur sein, weil er sich selbst zum Schuldopfer macht. Darauf macht uns Jesaja aufmerksam. Wir lesen in Jesaja 53, 10. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wer da sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben. Und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Die Juden hatten im Alten Testament zum einen das Sündopfer. Das musste geopfert werden, wenn man gegen Gott gesündigt hat. Und dann gab es aber auch das Schuldopfer. Und hier beim Schuldopfer ging es zusätzlich darum, dass man sich auch gegen Menschen versündigt hat, dass man schuldig geworden ist einem Menschen gegenüber. Zum Beispiel, wenn ich bei einem Menschen etwas ausgeliehen habe und es dann kaputt gegangen ist. Also, wenn ganz konkreter Schaden bei meinem Nächsten entstanden ist. Und dieses Schuldopfer bestand dann nicht einfach nur daraus, ein Tier zu opfern. Es war immer auch mit der Bedingung geknüpft, das, was zerstört, der Schaden, der entstanden ist, zu 120% zu erstatten. Das heißt, das zurückzugeben, was er schuldig ist, plus 20%. Die Voraussetzung für so ein Schuldopfer, welches von Gott angenommen wird, war also immer auch eine Haltung der Einsicht, ich verstehe, was ich falsch getan habe, des Wohlwollens und vor allem der Freiwilligkeit. Und der Tod Jesu ist so ein Schuldopfer gewesen. Indem Jesus sein Leben am Kreuz ganz bewusst und freiwillig in die Hände Gottes legt, zeigt er dieses Wohlwollen uns gegenüber. Jesus stirbt nicht einfach nur am Kreuz, weil sein Vater ihn dazu zwingt. Jesus sieht, dass wohl kein anderer Weg daran vorbeiführt, um Erlösung zu wirken. Und Jesus geht diesen Weg in seiner eigenen Entscheidung. Aus seiner eigenen Entscheidung heraus. Und das drückt er in diesem Satz aus, Vater, ich befehle ganz aktiv meinen Geist in deine Hände. Und nur weil Jesus sich selbst freiwillig und bewusst als Schuldopfer gibt, kann Gott dieses Opfer annehmen und meine und deine Schuld als beglichen betrachten. Und ich bin überwältigt davon, wie ernst Jesus seinen Erlösungsauftrag annimmt. Er lässt es nicht irgendwie einfach nur über sich ergehen, sondern geht diesen Weg sehr aktiv und bewusst. Wenn da nicht die unendliche Liebe für uns Menschen dahinter stecken würde, dann gäbe es wahrscheinlich keine Erklärung dafür, warum Jesus trotz dieser unglaublichen Qualen genau diesen Weg für uns wählt. Für mich ist das inmitten dieser grausamen Leidensgeschichte ein Liebesbeweis, den keine Helden über irgendwelche heroischen Taten von Menschen je erbringen könnte. Und hier macht Jesus das wahr, was er einmal selbst zu seinen Jüngern in Johannes 15, 13 gesagt hat. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Jesus liebt dich und deshalb übergibt er sein Leben in die Hände seines Vaters, bewusst und gewollt, als Schuldopfer, damit deine und damit meine Schuld ein für allemal gesühnt ist. Wer das annimmt, hat keine Schuld mehr vor Gott. Und in diesem Satz ist noch ein dritter und letzter Aspekt wichtig. Wenn wir uns die Situation der Kreuzigung einmal vor Augen malen, dann glaube ich, muss es ziemlich deprimierend und hoffnungslos für die Jünger gewesen sein. Sie hatten ziemlich viel auf Jesus gesetzt. Sie haben ihre Berufe als Fischer verlassen und sind mit Jesus unterwegs gewesen. Und am Anfang sah das auch ziemlich gut aus. Das Ganze mit Wunder und Heilungen. Es sah so gut aus, dass sie sich schon um die Frage streiten konnte, wer welchen Platz neben Jesus haben wird, wenn es denn einmal im Himmel sein wird. Und dann, innerhalb weniger Tage und Stunden, bricht diese schöne neue Welt zusammen. Die Jünger fliehen fast alle oder schauen zumindest irgendwie aus einer halbwegs sicheren Entfernung zu, was damit Jesus passiert. Stattdessen freuen sich die Schriftgelehrten darüber, dass dieser Spuk mit diesem vermeintlichen Hochstapler endlich vorbei ist. Sie haben letztlich doch die Oberhand gewonnen. Sie haben das Sagen in Israel und genau so fühlen sie sich jetzt auch wieder. Sie haben sogar die Römer dafür benutzt. Denn wenn sie schon selbst kein Todesurteil aussprechen konnten, dann haben sie wenigstens die Römer dazu gebracht. Und die Römer, die wussten ziemlich genau, wie man Macht ausübt und jemanden demütigt. Kleidung vom Leib reißen, jemanden entblößt ans Kreuz hängen, zusammen mit anderen Schwerverbrechern und eine Dornenkrone aufsetzen. Es scheint hier alles sehr deutlich zu sein, wer das Heft in der Hand hat. Die Pharisäer sind die Gewinner, die Römer sind die Machthaber und Jesus ist der Verlierer. Er ist den Mächtigen ausgeliefert. Sie können mit Jesus machen, was sie wollen. Und das haben sie auch getan. Die Jünger können nach Hause gehen. Die Party ist vorbei. Die Realität hat sie eingeholt. Und inmitten dieser so hoffnungslosen Situation sagt Jesus diesen Satz: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Hat er das wirklich gesagt? Er befiehlt seinen Geist in die Hände seines Vaters. Es wirkt so, als würde er sich das Leben von den Machthabern nehmen lassen haben. Jesus sieht das aber anders. Jesus gibt sein Leben in die Hände dessen, der über die ganze Situation die Kontrolle nie verloren hat. Jesus gibt sein Leben in die Hände seines Vaters, denn er weiß, der Vater hat schon gesiegt, bevor die scheinbare Niederlage überhaupt begonnen hat. Was für ein Kontrast! Augenscheinlich, so wie es nach außen hin wirkt, ist Jesus ein Spielball in den Händen von Machthabern. Aber Jesus weiß sich in den Händen des Siegers geborgen. Wenn Jesus seinen Geist also hingibt, ist das keine Kapitulation vor dem Tod. Es ist Ausdruck absoluter Gewissheit. Es ist letztlich ein Siegesruf. Jesus ruft den Sieg seines Vaters zu, obwohl die Situation einige Momente vor dem Tod überhaupt nicht nach Sieg aussieht. Die wenigsten von uns werden wohl hier je in Deutschland in die Situation kommen, wegen unseres Glaubens mit dem Tod bedroht zu werden. Und trotzdem wirkt es manchmal für uns so, als wären wir Verlierer, wenn wir uns auf die Seite Gottes stellen. Da ist vielleicht der ehrliche Versicherungskaufmann, der nicht jede Angstsituation von seinen Kunden ausnutzt, um irgendwelche unnötigen Versicherungen zu verkaufen und sich daran zu bereichern. Vielleicht ist da der Autofahrer im Straßenverkehr, der keine Rache an einem riskanten Fahrmanöver übt, sondern zurücksteckt, um nicht Böses mit Bösem zu vergelten. Oder vielleicht gibt es da die Familienmutter oder den Familienvater, die auf den nächsten Karrieresprung, auf mehr Arbeit und mehr Einkommen verzichtet, weil sie der Familie den Vorrang geben. Oder vielleicht gibt es die Person, die den Mund aufmacht und sich vor jemanden stellt, der hilflos angegriffen wird. Ob nun irgendwo bei Social Media oder auf der Straße. Und dann bekommt diese Person selbst etwas dafür ab. Wer sich für eine bessere Welt einsetzt, weil er so leben möchte, wie Gott es will, kann manchmal wie ein Verlierer aussehen. Und er muss manchmal Entbehrungen in Kauf nehmen. Und manchmal fragen wir uns wahrscheinlich auch, wieso wir uns das denn antun. Es könnte doch auch viel leichter sein. Es könnte so viel bequemer sein. Wir fragen uns mit den Leuten zusammen, die um das Kreuz herumstehen: Jesus, du kannst doch eigentlich vom Kreuz herabsteigen. Du konntest doch anderen helfen. Das sieht doch erbärmlich aus, wie du da hängst. Muss das denn sein? Eigentlich kannst du es doch besser. Und Jesus sagt, ich gebe mein Leben in die Hände dessen, der am Ende siegen wird. Es sieht aktuell alles nach Verlust aus. Aber am Ende werden alle sehen, dass ich auf der Seite des Siegers gestanden habe. Und deshalb, sagt Jesus, gehe ich durch den Tod hindurch. Und genau das Gleiche spricht Jesus auch uns zu. Wer in seinem Leben auf Jesus setzt, hat den Sieg schon sicher. Es wirkt nicht immer so. Und manchmal sieht es nach Verlust aus. Jesus spricht den Satz, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und damit bereitet er uns eigentlich den Weg schon vor, es ihm nachzusagen. Und nicht als Schönwetterspruch, der für Zeiten da ist, wenn alles gut ist, sondern inmitten von Not, Schwierigkeit, Herausforderung, Chaos in der Welt und vielleicht auch Perspektivlosigkeit. Vielleicht sogar gerade dann und all seinen Emotionen zum Trotz können wir sagen, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Denn bei dir bin ich immer auf der Siegerseite. Amen.